Genau, ich möchte hier auch nochmal mit weiteren spannenden DiskutantInnen, die da viel Einfluss und Macht haben, darüber sprechen, was für Maßnahmen ganz konkret ergriffen wurden, die diese Zahlen jetzt hervorgebracht haben, 4 Jahre später. Frau Wille, ich würde gerne mit Ihnen anfangen und vielleicht mal aufs Kinderfernsehen eingehen. Denn in Erfurt sitzt der Kika, der ist auch beim MDR angedockt. Was ist denn da passiert in den letzten 4 Jahren? Die Zahlen sind ja noch immer nicht super erfreulich.
Erfreulich sind sie nicht, aber es hat sich was getan. Ich weiß, dass damals der Moment war, als diese Studie rauskam, wo wir gesagt haben, ey, wir sind nicht so weit, wie wir dachten und wie wir sein müssen. Und wir haben intensiv diskutiert, kann mich erinnern, Frau Brommer war eingeladen, wir waren in Erfurt, war's auch da, genau. Und vor allen Dingen, was uns am meisten natürlich beschäftigt hat, was wir in diesem jungen Alter bei Kindern für, wenn Sie so wollen, Vorbilder zeichnen, also Figuren. Wie dünn sind die Mädchen, wie normal sind Jungs. Und was da passiert, auch in dem Alter. Und wir wissen, wie diese Stereotype fortwirken. Und deswegen, was ist passiert? Es ist, ich glaube, das, was dieses Bewusstsein machen, ist da. Wenn Sie in den Bereich reingucken bei den Kindern, wo man das selbst verantwortet, das, was wir jetzt auch gerade im fiktionalen Bereich gesehen haben, also wo wir selber Einfluss haben, wo wir über Moderatoren entscheiden, also Moderatoren im Nachrichtenbereich, in den Magazinen, in Unterhaltungsgeschichten, im Kinderkanal, da hat sich schon eine Menge passiert. Aber wenn ich einkaufe, dann muss ich darüber nachdenken, wie komme ich eigentlich mehr in die Welt, die ich selber gestalte. Und selber gestalten sind fiktionale Produktionen. Und es gibt wunderbare Kindergeschichten, die entstanden sind in den letzten 2 Jahren, wo es eben die Mädchen sind, die Heldinnen sind und wo Heldinnen-Geschichten erzählt werden. Und insofern, ja, es könnte schneller gehen, aber man ist auf dem Weg.
Weil Sie gerade von Einkaufen sprechen, gibt es denn einen Unterschied in der Beschleunigung oder auch in den Maßnahmen, die Sie ergreifen können, zwischen Eigenproduktion und dem, was man so lizenziert und von woanders holt?
Ja klar, es ist ein Unterschied, ob ich eine Auftragsproduktion mit dem Produzenten selber, mit einer Stoffentwicklung und welche Figuren dort gezeichnet werden, welche Themen erzählt werden und was ich sozusagen einkaufe auf dem internationalen Markt.
Klar, und das heißt, der bietet Ihnen noch nicht genug in der Hinsicht?
Ja, zumindest habe ich den Einfluss nicht so unmittelbar darauf.
Herr Schwingel, Sie waren Produzent bei der UFA, dann Redakteur bei ARD Degete und verantworten jetzt das Programm bei Vox.
Verrückt, oder?
Ja, also haben wirklich einmal alles durchgemacht. Jetzt müssten Sie mir ja eigentlich sagen können, was sind denn die besten Maßnahmen, um so ein TV-Programm diverser aufzustellen?
Also in der Fiktion beginnt es ja wirklich mit den Drehbuchautorinnen und Autoren. Ja? Da zu sensibilisieren und einfach diese Figuren divers anzulegen im Buch. Wir haben dann später bei der Degeto, und das machen wir auch jetzt bei RTL, Diversitätslektorate gemacht, dass man wirklich dieses Drehbuch, bevor es in den Dreh geht, nochmal lektoriert und sagt, muss Professor Prommer ein Mann oder kann es eine Frau sein? Ja, weil bei Professor Prommer würde man eher an einen Mann denken landläufig, ja, da sind wir noch nicht so weit und so weiter. Und lektorieren dieses Drehbuch wirklich auf Diversität, um möglichst die Gesellschaft abzubilden. Und bei der Unterhaltung beginnt es natürlich damit, dass man, wie eben schon gesagt wurde, Protas entsprechend auswählt und auch sich Konzepte überlegt. Wir machen zum Beispiel jetzt gerade bei Vox ein Programm, das nennt sich Besonders verliebt. Und es ist eine Dating-Show mit Menschen mit starken Beeinträchtigungen. Ja. Das gab es so noch nicht. Das ist sehr besonders, sehr außergewöhnlich, sehr aufwendig, weil mit diesen Menschen zu arbeiten und zu drehen ist einfach intensiver als mit nicht behinderten Menschen zu drehen. Wir machen gerade einen fiktionalen Film mit behinderten Menschen, was auch unglaublich aufwendig ist und sehr, sehr beeindruckend. Also wir sind gerade sehr, sehr aktiv bei Vox und man muss es einfach machen.
Haben Sie interne Zielvorgaben für dieses Machen? Herr Bellut hat eben eine Quote zur Sprache gebracht. Wäre das was in Ihren Augen, was sinnvoll wäre?
Also ich habe Anfang des Jahres aus eigenen Stücken für Vox mir so mit meinem Kernteam 8 Ziele notiert. Und da stand zum Beispiel drauf, mehr starke Frauen. Weil Vox geprägt ist ein bisschen von Tim Melzer, Guido Maria Kretschmer, Steffen Hensler. Da gibt es ganz tolle Jungs. Und es fehlt uns an tollen Frauen. Und das ist zum Beispiel ein Ziel, was wir uns gesetzt haben, was wir auch in Teilen schon umgesetzt haben, was wir aber auch nächstes Jahr verfolgen werden. Und haben jetzt zum Beispiel eine Woche komplett diesem Thema auch gewidmet. Natalia sitzt da vorne, mit der habe ich das vor einem halben Jahr ausgeknuspert, genau. Und es wird jetzt am 1. November eine Vox for Women Woche geben mit einem besonderen Abend, wo wir das ganze Vox-Programm wirklich auf das Thema Gleichberechtigung und Female Empowerment bürsten. Also es geht am Ende des Tages, was bringen wir auf die Straße? Also was ist im Programm? Was wird sichtbar? Da gibt es unterschiedliche Wege, aber das zählt.
Beim Auf die Straße bringen sind die Film- und Fernsehförderungen ja auch von besonderer Relevanz. Deswegen freue ich mich, dass Frau Nius und Frau Erpenstein heute da sind. Frau Nius, wir haben gesehen, bei fiktionalen Formaten läuft es schon viel besser. Was haben Sie denn da gemacht als Geschäftsführerin beim Medienboard?
Wir haben vor ungefähr 5 Jahren, aber das ist, glaube ich, nicht die Lösung gewesen, sondern nur ein Anfang, die Losung ausgegeben, bei gleicher Qualität werden Projekte von Frauen bevorzugt. Und man muss ja solche Motti in die Welt strahlen, damit... Und übrigens, Sascha Schwingel, da bin ich nicht ganz deiner Ansicht, dass es beim Drehbuchautoren anfängt. Ich finde, es fängt bei den Auftraggeberinnen an. Wir haben tatsächlich in den letzten, ich würde mal sagen, etwa 5 Jahren, das ist nicht wissenschaftlich anders bei Frau Professor Prommer, ist es nicht wissenschaftlich hinterlegt, aber wir können, glaube ich, sehen, dass durch den großen Contentbedarf, und da würde ich die Streamer jetzt auch noch mal mitdenken, dass sich dadurch sehr viele Veränderungen ergeben haben und auch sehr viele Chancen für Frauen, die, glaube ich, keine Quote unserer deutschen Film- und Fernsehwelt geschafft hätte, einfach weil der Bedarf nach Macherinnen und die Akzeptanz von Diversität so groß geworden ist, dass man darauf Geschichten erzählen kann. Ich glaube, dass die Drehbuchautorinnen auch schon vorher ähnliche Geschichten erzählen wollten und konnten. Aber da sind sie halt von den Auftraggeberinnen nicht unbedingt angenommen worden. Das hat sich verändert. Darauf können wir bauen. Das können wir begleiten. Wir haben zum Beispiel in den letzten, also in der Pandemie, als man sich nicht so viel sehen konnte, haben wir gedacht, okay, wir machen Online-Workshops. Einer davon war ein Workshop, der sich mit dem Thema Intimitätskoordination beschäftigt. Wir fördern also die Kosten für Intimitätskoordination. Wir unterstützen die Themis, da wo wir können, nach Kräften. Und das sind alles Bereiche. Wir haben selber intern Diversitätsworkshops, um uns da zu sensibilisieren. Wir sind ja ein relativ kleiner Laden. Also wir sind 40 Leute mit sehr vielen Stellen, Teilzeitstellen für Frauen, sodass wir nicht zu vergleichen sind mit einem Sender, wo das, glaube ich, noch mal institutionalisierter alles laufen kann. Und ich glaube, wir alle zusammen haben mittlerweile, die meisten der Sendervertreterinnen sind Partner vom Medienboard und wir haben, glaube ich, einen großen Schritt vorwärts gemacht.
Mhm. Frau Erpenstein, Sie leiten den Filmfernsehfonds Bayern. Nehmen Sie das auch so wahr? Kommen inzwischen auch andere MacherInnen durch zu Ihnen und bringen die auch andere Stoffe mit?
Ja, also ich würde sagen, wir merken diese Veränderung auch sehr deutlich, diese Entwicklung. Wir sehen uns natürlich auch in der Verantwortung hier, die Kennzahlen, die wir heute erfahren haben und auch in der letzten Studie, die da aufgezeigt wurden, auch auszuwerten für das, was wir machen in der Förderung, weil wir haben auch den kulturellen Auftrag. Wir wollen ja mit unseren Projekten, die wir fördern, über die Kulturförderung auslösen, Diskussionen, Unterhaltung natürlich auch, aber vor allem auch Diskussionen, gesellschaftlich relevante Themen aufgreifen und anteasern und zu Diskussionen anregen. Und das gelingt natürlich nur dann, wenn die Lebensrealität abgebildet ist. Ja, das Publikum muss ja abgeholt werden und insofern sehen wir uns da auch in der Verantwortung. Und insofern spielt bei uns in den Förderdiskussionen das eine sehr große Rolle. Wie wird Diversität abgebildet? Wie wird Gendergerechtigkeit abgebildet? Und das geht dann nicht nur um quantitative Fragen, wie viele Frauen sind in der Geschichte beteiligt oder man muss ja immer differenzieren, Geschichte vor, hinter der Kamera und so weiter. Ich rede jetzt mal von den Geschichten, wie viele Frauen oder wie viele sonstige Gruppen, die in der Diversitätsstudie aufgezeigt werden, kommen vor, sondern natürlich auch mit welchen Rollen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Es geht ja nicht nur um Quantität, sondern eben auch, wenn man das so sagen kann, um die Qualität. Und da sind wir natürlich in einer Gratwanderung, denn einerseits möchten wir das abbilden, sehen uns da in der Verantwortung. Auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch nicht in die Kreativität eingreifen, der Geschichtenerzähler. Wir sind ja keine Zensurbehörde. Das heißt, man muss all das berücksichtigen. Aber ich denke, das gelingt sehr gut in den Diskussionen. Und insofern denke ich, sind wir da auf einem guten Weg, sind aber aktuell tatsächlich auch in einem Prozess, um herauszufinden, wie wir diese Entwicklung noch weiter fördern können.
Das finde ich ganz spannend, was Sie gerade sagen, dieser schmale Grat zwischen Gesellschaft abbilden und Kreativität. Inwiefern haben sich denn bei Ihnen beiden Vorgaben und Richtlinien geändert, die Sie auch den Kreativen geben, wenn die mit Vorschlägen zu Ihnen kommen?
Wie gesagt, also eine strikte Vorgabe kann man schwer machen. Ich meine, wenn Sie eine Geschichte erzählen, die, sag jetzt mal, in einem Mädchenpensionat spielt, können Sie nicht die Vorgabe machen, da müssen jetzt aber so und so viele Buben vorkommen. Das funktioniert nicht. Aber das ist ja nur ein extremes Beispiel, das ich nenne. Also ganz strikte Vorgaben sind schwierig, aber man muss natürlich sensibilisieren. Man muss immer zur Selbstreflexion anregen und nochmal die Rollenbilder. Das ist das Entscheidende. Wie werden Rollen abgebildet? Wie werden Frauenrollen abgebildet? Wie werden andere Rollen aus dem Diversitätsspektrum abgebildet? Das wurde eben schon gesagt, reicht es zu sagen, hier gibt es ein homosexuelles Paar? Ist es ein Problem? Wird es als Problem dargestellt? Oder ist es einfach eine Selbstverständlichkeit? Da gibt es ja sehr, sehr viele Fragestellungen, die man da berücksichtigen muss und soll. Und insofern Diskussion, Selbstreflexion, Rollenbilder diskutieren, das ist ein sehr komplexer Prozess. Aber tatsächlich sind wir in der Überlegung, was können wir da weiter tun? Und da gibt es ja verschiedene Instrumente, die eine Rolle spielen. Quote ist ein Extrem. Da kann man drüber streiten, müssen wir auch drüber streiten. Die andere Sache ist, sind Workshops zur Bewusstseinsbildung, Unconscious Bias zum Beispiel oder Nachwuchstalentförderungen oder Frauenförderprogramme. Es sind ja auch einige Vertreter aus diesem Programm, glaube ich, heute hier. Eine Checkliste ist eine weitere Möglichkeit. Da wiederum haben Sie die Problematik, wenn Sie eine Checkliste für jedes einzelne Projekt ansetzen, könnte es missverstanden werden, dass jetzt nur noch Projekte, die nach einem bestimmten Reißbrettmuster aufgestellt sind, gefördert werden. Das wäre dann auch wieder das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Das zeigt aber ein breites Spektrum von Möglichkeiten. Und hier mit der nötigen Sensibilität zu motivieren, ohne aber in kreative Prozesse zu stark einzugreifen, das ist die Herausforderung und ja, der stellen wir uns.
Frau News, halten Sie es auch so? Also eher sensibilisieren als quotieren? Oder könnte man da zum Beispiel in der Gremienarbeit was machen? Sind die divers genug besetzt?
Das ist jetzt bei uns eine bisschen schwierige Frage, weil wir ein internes Gremium haben. Das sind also die Mitarbeiterinnen. Und ich würde mal sagen, da sind wir bei Weitem noch nicht divers genug. Wir haben eine gute Männer-Frauen-Quote, aber divers, da holpert es. Dorothee Erbenstein hat schon eben gesagt, kreative Einmischung ist eigentlich nicht unser Geschäft. Also man kann sicherlich mal sagen, wäre es nicht besser, wenn die Person mit einer oder die Rolle mit einer diversen Person oder mit einer Frau oder besetzt wäre. Das ist aber in Antragsgesprächen. Man muss sagen, die Projekte, die zu uns allen als Förderung kommen, haben ja auch schon eine ganze Strecke hinter sich. Also die sind von Redaktionen betreut worden, die sind von Produzenten betreut worden, von Dramaturgen und von weiteren Expertinnen. Die warten jetzt nicht so unbedingt darauf, dass wir sagen, wie es geht. Aber was wir natürlich tun können, ist Nein zu sagen. Nein zum Beispiel zu Projekten, in denen beispielsweise Frauen auf frauenverachtende Weise dargestellt werden, auch wenn es irre lustig ist. Da muss man dann eben beim Lachen sagen, nee, das wollen wir aber trotzdem nicht, weil falsch gelacht ist eben auch nicht gut gelacht. Da muss man dann eben auch mal Nein sagen und man muss oder man kann, das ist unsere Kraft, man kann Ja sagen zu Veränderungsprozessen, auch zu Stoffen, wo man in der Balance dann sicherlich mal sagen kann, okay, ob das jetzt der große Hit wird im Kino, weiß ich nicht, aber es hat die Chance, ein Bewusstsein zu verändern. Ich glaube, ein sehr gutes Beispiel für diesen Prozess war auch der Deutsche Filmpreis am letzten Freitag, der auch das Thema Diversität in den Vordergrund geschoben hat. Manchen sensiblen Gemütern zu stark in den Vordergrund geschoben hat. Aber ich glaube, dass Veränderungen ganz selten ganz leise kommen. Also insofern kann ich nur begrüßen, dass das da deutlich Thema war.
Mhm. Herr Schwinge, wenn ich höre, man muss vielleicht manchmal auf Quote verzichten zugunsten von Diversität, insbesondere als privater Sender, wie lange kann man sich das leisten?
Ich will mir das gar nicht leisten, sondern ich würde das gerne so inszenieren, dass es aufmerksamkeitsstark ist. Also wenn wir jetzt besonders verliebt machen, dann ist uns schon bewusst, dass das Programm nicht vielleicht mit so offenen Armen empfangen wird bei den Zuschauerinnen und Zuschauern wie ein vermeintlich klassisches Programm. Aber wir machen es trotzdem und wir versuchen es so zu inszenieren, dass es angenommen wird. Ja, also deshalb ist es unsere Pflicht, dass die Geschichten so zu erzählen, dass sie fesseln.
Und Frau Wille, wir als Öffentlich-Rechtliche, zu denen ich mich hier auch zählen darf als Moderatorin, wir können uns das leisten, müssen sogar, das hat Dunja eben auch nochmal hervorgehoben durch den Auftrag, kann man denn dann was vom fiktionalen Bereich lernen als für die non-fiktionalen Programme? Weil das war ja heute schon ein erstaunlicher Unterschied, dass die Fiktionalen sich in 4 Jahren so schnell geschafft haben zu bewegen, während die Non-Fiktionalen, die vielleicht einfach nur die Sprecherdatenbanken, SprecherInnen-Datenbanken erweitern müssen, die ExpertInnen finden, das noch nicht geschafft haben.
Ich habe mich auch gefragt, was kann man vom Fiktionalen lernen? Weil in der Tat sind ja die Zahlen in dem Bereich durchweg erfreulich. Ich glaube, das liegt daran, dass wir schon auf dem Weg waren. Sie haben das gerade gesagt, 2015 war so ein erster Weckruf. Also wie viele Regisseurinnen sind eigentlich unterwegs? Und damals begann das, dass man darüber nachgedacht hat, müssen wir nicht viel stärker Regisseurinnen einbeziehen? Auch wir haben, kann ich mich erinnern, damals 2015 gab es dann die Vorgabe in unserem fiktionalen Bereich in der ARD, wenn ein Produzent kommt, möge er bitte eine Regisseurin und einen Regisseur vorschlagen. Also da hat sich was geöffnet, da ist was sozusagen breiter geworden. Mhm. Und dann 2017 waren die Zahlen nicht berauschend, klar, aber dann war das nochmal so. Und dann begann das, was müssen wir erzählen, wie müssen wir erzählen und vor allen Dingen auch die Breite mit den Drehbuchautoren, Werkstätten. Werkstätten mit den vielen Drehbuchautoren, weil beide Seiten mussten sich öffnen. Sowohl die Drehbuchautoren waren nicht nur, dass da die ganze Kreativität war und auf der Seite der Redaktionen war es nicht, sondern beide. Und ich glaube, da gab es eine Menge Aha-Erlebnisse und einen gemeinsamen Willen zu entdecken, zu überraschen, aufzubrechen, neu zu machen, über die Stereotype sich überhaupt erstmal bewusst machen. Und ich glaube, was ich so spannend finde in diesem Prozess, dass wir auch ganz anders über Stereotype begonnen haben nachzudenken in den eigenen Köpfen. Es gab die Studie, wir erinnern uns zu den Gewerken, in den Filmgewerken, wie ist das eigentlich mit den Stereotypen in den eigenen Köpfen, Frauen hatten Probleme darüber nachzudenken, dass Frauen durchsetzungsstark sind, führungsstark, das selbst in den eigenen Köpfen. Also da ist so viel zu bewegen, zu verändern und das, man hat sich eben frühzeitig, glaube ich, in einem fiktionalen Bereich auf den Weg gemacht. Und was ich glaube, was der nächste Schritt ist, was wir jetzt vor uns haben, deswegen bin ich so froh, dass diese Studie das macht, dieses Aufmachen in die nächste Dimension, in diese Diversitätsdimension. Und ich glaube, das ein Stück können wir von der BBC an der Stelle lernen, dass hier das wirklich Gendergerechtigkeit und die anderen Dimensionen, die kulturelle, die ethnische Dimension, bis hin zu dem Thema Behinderung, dass alles Ziele werden und dass man sich diese Ziele vornimmt und die Redaktionen das sozusagen mit Leidenschaft betreiben. Und wir haben 2017 mit einer Redaktion angefangen und ich habe jetzt gelernt, bei der BBC sind 600 Teams unterwegs, die das ganz toll finden. Und wir sind ja in der ARD auch aufgebrochen und staunen, wie das funktioniert in dieses 50-50-Challenge. Und ja, also mit dieser viel Freude und mit dieser Offenheit, ich glaube, das war die Fiktion sehr früh auf dem Weg. Und ein Satz noch zum Expertinnen-Thema, weil ich das umtreibe. Warum gelingt es uns das nicht? Mhm. Expertinnen und alle haben das Problem. Und im Kinderfernsehen, auch da, selbst da sind die Expertinnen nicht da. Also wir haben jetzt mit der Universität Leipzig eine Studie gemacht. Wir müssen, auch da ist es wieder unheimlich vielschichtig. Also was ist eigentlich eine Expertin? Man betrachtet sich eine Frau als Expertin. Das ist offensichtlich eine Stufe höher, wo man selber denkt, man ist jetzt Experte. Wir haben festgestellt, wenn wir längerfristig anfragen, dann kriegt man das hin, im tagesaktuellen Bereich eine Expertin zu finden. Oh nein, so schnell nicht. Also da gibt es so viele Dinge, die bewusstseinsmäßig auch noch zu überwinden sind. Insofern, glaube ich, haben wir noch einen Weg vor uns.
Ich glaube, wir haben ja auch verschiedene Experten und Expertinnen im Publikum, Dunja, beziehungsweise auch einige JournalistInnen, die jetzt sicher Fragen haben nach allem, was hier gesagt wurde. Vielleicht können wir da mal anfangen zu suchen, oder? Genau, gerne Hände hoch. Ja.
Wir würden das jetzt an dieser Stelle tatsächlich einfach gerne öffnen und wir machen mal so von links nach rechts. Ja, wir fangen hier vorne an. Einer muss ja einen Hut aufhaben oder auch zwei, also Eva und ich. Dann Gibt es ein Mikrofon? Super, vielen Dank. Vielleicht mit einem Satz kurz sagen, wir kennen uns deswegen du, wer du bist, was du machst und eine kurze Frage, keine Monologe und am besten adressieren, an wen auch immer das geht.
Ja.
Weil ich habe hier keine Stoppuhr, wir sind hier nicht in einer Wahlsendung.
Ich habe gar keine Frage, ich habe nur eine kurze Anmerkung und begrüße Sie alle nochmal. Mein Name ist Gianni Jovanovic, ich bin Performer, Entertainer, Aktivist und Unternehmer und bin auch in der Kunst- und Medienwelt unterwegs als Mensch in der Öffentlichkeit und ich wollte gerne ein Statement abgeben und einen Gedanken rauslassen. Ich glaube, der Wille, um irgendwas zu verändern in der Diversität, muss von jedem Einzelnen kommen. Es muss in unseren Köpfen passieren. Ich glaube, wenn man tatsächlich diverse Programme, diverse Menschen auch erreichen will, muss man sich die Frage stellen, wer setzt diese Diversität für wen hin? Was ist Norm? Für wen wird diese Norm gesetzt? Wer sind unsere ZuschauerInnen? Für wen machen wir Programme? Und ich glaube, es ist entscheidend, dass man gerade in den mittleren Ebenen von Medien dort wirklich Diversität ansetzt. Weil es ist so, wir haben oben die Menschen wie Sie zum Beispiel, die sagen, wir wollen unbedingt gestalten, wir wollen unbedingt was verändern für die, die nicht gesehen werden, die nicht repräsentiert werden, zum Beispiel ein schwuler Roma wie ich. Da ist es wichtig, dass man zum Beispiel in der mittleren Ebene, insbesondere da die Menschen auch setzt, aber auch in den großen Gremien, so wie Sie heute da sitzen. Ich hätte mir gerne gewünscht, wenn heute eine schwarze Darkskin-Person da gesessen hätte und ebenfalls was gesagt hätte zum Sinne von, wie stelle ich mir Diversität im Fernsehen vor. Übrigens, die neuen MedienmacherInnen sind da eine sehr gute Anlaufstelle, da kann man sehr viel Diversität aussuchen und das war mein Statement und mein Wunsch ist es einfach nur, dass man tatsächlich wirklich Minderheiten, die wir hier in unserem Land haben, egal ob es jetzt Roma sind, ob es schwarze Menschen sind oder andere Menschen mit Behinderungen zum Beispiel, dass man wirklich gewollt ist, sie emporzuheben. Weil sie einfach ein sehr, sehr wichtiger Anteil unserer Gesellschaft ist. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dazu kann ich dann vielleicht einmal einen Satz sagen, weil das, glaube ich, gefühlt komisch ist, wenn jetzt einer von Ihnen was dazu sagt. Es ist nicht, und du hast total recht. Also, wir wollen und sollten immer mit Betroffenen, mit Minderheiten, mit wem auch immer, um wen es auch immer geht, mitsprechen und nicht über. Jetzt ist es aber so, im Jahr 2021, dass eben die Senderchefs, Chefinnen noch so aussehen. Das ist keine Drohung und keine Ansage. Aber deswegen haben wir ja genau jetzt auch das Publikum da, was sehr divers ist. Ich weiß nicht, wir streamen das, ob Sie das eigentlich sehen. Und das war ja auch wichtig, dass wir im Grunde von A bis Z alle Menschen hier haben, damit jetzt auch die Fragen gestellt werden können. In 10 Jahren sieht das hier vielleicht ein bisschen anders aus. Who knows? Okay, nächste oder überhaupt Frage hier vorne.
Ja, mein Name ist Raoul Krauthausen, ich komme von den Sozialheldinnen. Wir setzen uns vor allem für die Rechte und Belange behinderter Menschen ein. Einige kennen, und wir kennen es wahrscheinlich auch schon, einige von uns. Und ich habe 3 Fragen bzw. 3 Punkte mitgebracht, die jetzt nicht alle beantwortet werden müssen, aber die ich einfach gerne mal äußern möchte. Ich finde es schwierig, immer noch von Leuchtturmprojekten und Leuchtturmwochen zu sprechen, weil das ist dann eben eine Woche von 52 oder ein Tag von 365 und alle anderen Tage sind dann wieder die Tage der mehrheitsdominierten Gruppe, die bisher das Fernsehen gestaltet hat. Und es ist dann oft auch ein zur Schaustellen von eben Menschen, die marginalisiert sind oder nicht beachtet werden. Gerade zum Beispiel bei der Sendung Besonders verliebt, da geht es dann eben um besondere Emotionalisierung des Themas Beziehung und Behinderung. Da daten sich dann Behinderte oft untereinander und es wird gar nicht die gesellschaftliche Frage aufgemacht, könnte ich mir als nicht behinderte Person eigentlich eine Beziehung mit einer Person mit Behinderung vorstellen. Und letztendlich reproduziert man damit auch Klischees. Und das ist, glaube ich, auch nicht im Sinne derjenigen, die das Programm ursprünglich mal gedacht haben oder verantwortet haben. In Großbritannien heißt das Vorbild der Sendung The Undateables, also die Undatebaren, was eigentlich schon alles sagt, auch aus welcher Perspektive man konzeptionell da losgegangen ist. Das ist hochproblematisch und reproduziert letztendlich auch wieder Klischees. Dann wird ganz oft gesagt, wenn wir mit Unternehmen, mit Medienmachenden reden, dass sie ja nicht wissen, wo sie Kreativität finden. dass sie nicht wissen, wo sie SchauspielerInnen mit Behinderung finden, wo sie Redakteurinnen, Reporterinnen, Medienmachende mit Behinderung überhaupt finden, um sie zu fragen. Das liegt daran, weil sie nicht ausgebildet werden. Wenn Menschen mit Behinderung an der European Media School, Electronic Media School in Potsdam sich bewerben wollen, da sind die Bewerbungshürden höher, als wenn sie keine Behinderung haben, weil sie nach Potsdam raus müssen, Griebnitz, wenn der Aufzug kaputt ist, als rollstuhlfahrender Mensch ist ein Problem. Also es gibt einfach viele, viele Herausforderungen, die man dann oft nicht mitdenkt und sich dann natürlich es leicht machen kann, wenn man sagt, na, es bewirbt sich ja keiner. Aber sie werden eben auch nicht ausgebildet. Und da auch nochmal ganz gezielt darauf zu schauen und das, was Gianni ja davor auch schon gesagt hat, dass man eben auch im mittleren Management oder auch in den kreativen Ebenen auf Vielfalt setzt und das nicht von oben herab oktroyiert, weil ich glaube Ihnen, dass 100%, dass Sie das ehrlich und ernst meinen. Aber Sie sitzen ja nicht letztendlich hinter der und vor der Kamera und entscheiden, was heute Abend um 20.15 Uhr gemacht werden soll. Sondern es machen ja dann andere für Sie und Sie sind dann die Chefs von denen wiederum. Das heißt, an der Front die Leute auch vielfältig zu besetzen, ist eigentlich das Entscheidende. Und der letzte Punkt, den ich eben auch wichtig finde, worüber wird gesprochen mit marginalisierten Gruppen. Also wenn ich schon wieder höre, irgendwie Drag Queens und wenn ich dann irgendwie diese ganzen Formate mir immer angucke, wo wir Klischees bestätigen, dass behinderte Menschen undatebar sind oder Schwule alle Drag Queens, dann ist das auch nicht mehr State of the Art. Und was ich mir wünsche, ist mehr Mainstream. Also den Mut zu haben, jemanden wie Ayman Abdallah eine großartige Sendung moderieren zu lassen. Und da war ProSieben ganz weit vorne damals, als sie jemanden mit Migrationshintergrund in eine Mainstream-Sendung gesetzt haben, der immer noch diese Sendung moderiert. Und das kam ja auch, weil das aus dem Publikum heraus wahrscheinlich eine große Bevölkerungsschicht ist, die sie dort abbilden wollten. Aber warum haben wir noch keinen behinderten Nachrichtensprecher? Warum haben wir eigentlich immer noch so viele nicht behinderte SchauspielerInnen, die Menschen mit Behinderung spielen? Das ist Cripping Up. Das ist nichts anderes als Blackfacing zum Thema Behinderung. Und das würde ich mir wünschen, dass Sie das auch auf dem Schirm haben. Ende.
Ich würde auch die... Daraus leiten sich ja mehrere Fragen ab. Herr Schwingel, was antworten Sie, wenn die Gruppe, die Sie stärken wollen, mit einem Format sich da vorgeführt fühlt?
Also Herr Krauthausen hat ja gerade einen Wunsch formuliert. Ich habe das sehr genau zugehört und nehme das sehr gerne mit und würde gerne einen Gegenwunsch formulieren, nämlich das Format besonders verliebt von Vox anzuschauen und dann über das Ergebnis zu urteilen, weil wir haben uns wirklich große Mühe gegeben und ich meine es ganz aufrichtig, ich würde wahnsinnig gerne mit Ihnen darüber sprechen, wenn Sie es angeschaut haben. Es ist bewusst nicht The Undatables, es heißt bewusst besonders verliebt, es daten nicht behinderte Menschen, Menschen mit Beeinträchtigungen. Also wir haben das versucht so zu adaptieren, dass... Fantastisch, ja. Also insofern würde mir wünschen, dass Sie sich das anschauen und alles, was Sie gesagt haben, nehme ich sehr gerne mit und kann es sehr, sehr nachvollziehen.
Ferda. Entschuldigung. Erst hier vorne, bitte, erst Sie. Jetzt haben Sie das Mikrofon in der Hand, legen Sie los und dann geben wir es einfach drei Reihen zurück.
Ja, schönen guten Tag, Jörg Huber, Tagesspiegel Berlin. Jetzt haben wir aus den Studien gelernt, dass das Fernsehen im Endeffekt immer hinter der Wirklichkeit hinterherhing, was einerseits die Geschlechter angeht, aber besonders bei der Diversität. Also so wie Sie hier sitzen, meine Damen und Herren, ich glaube, Sie sind auch relativ feige. Sie scheuen sich am Endeffekt doch diverses Fernsehen zu machen. Sie wissen, glaube ich, ziemlich genau, dass ein nicht kleiner Teil Ihres Publikums es ablehnen würde, wenn zum Beispiel eine Person of Color ein Gesundheitsmagazin im RBB moderieren würde. Das kann nicht gut gehen. Ich glaube, warum Sie sind hinterher und ich frage mich, warum sind Sie dermaßen angstgetrieben, dass Sie hinter der Wirklichkeit hinterher senden, statt vorauszugehen?
Mhm. Herr Huber, da Sie direkt den RBB ansprechen, empfehle ich Programm gucken. Programm gucken. Wir haben in der Abendschau eine Person of Color, wir haben demnächst im Vorabend Person of Color. Unser Mittagsmagazin hat mehr Menschen mit, ich mag dieses Wort nicht, also mit einer Einwanderungshistorie als die klassischen Menschen mit einer klassischen Biografie. Also wir sind so divers, wie man es nur sein kann. Und wenn Sie sagen, wir sind feige, ehrlich gesagt, nein. Wir kriegen relativ viel Kritik für das, was wir da tun und sagen, wir machen es trotzdem. Und es ist nicht immer quotenträchtig, weil das wird ja auch immer sofort unterstellt. Und wir machen es trotzdem, weil wir es für richtig erachten. Ich habe vorhin gesagt, wir haben um die 35% Menschen, die nicht die klassische deutsche Biografie haben in Berlin. Und dem wollen wir auch gerecht werden. Also da empfehle ich wirklich, bevor man sowas in die Welt setzt, einfach mal Fernsehen gucken bei uns.
Ich darf ich kurz fürs ZDF was sagen? Ich verlasse mal kurz meine Rolle. Ich würde sozusagen mich in der Mitte von Ihnen beiden einsortieren. Ich finde auch, da ist sehr viel Luft nach oben. Wir haben auch im ZDF, ich hatte das heute schon mal angesprochen, auch in den Talkformaten gibt es im Grunde niemanden mit Migrationsvordergrund oder POC oder whatever. Aber zu sagen, die Sender sind feige, das finde ich tatsächlich, muss ich auch sagen, frech. Weil zum Beispiel nochmal, das Morgenmagazin wird von mir jetzt seit 15 Jahren moderiert. Meine Eltern kommen aus dem Irak. Wir kriegen, Mitri und ich, bis heute Zuschriften, das ZDF, von Morddrohungen bis bisschen weiter drunter. Aber sowas wie, haben die keine zwei Deutschen, die das Morgenmagazin moderieren, ist Standard. Und das ZDF hat uns nicht rausgeschmissen, sondern stärkt uns tatsächlich den Rücken und versucht, ich weiß ja, was hinter den Kulissen passiert. Die Diversität ist leider nicht sichtbar. Die Sichtbarkeit braucht es, deswegen streiten wir auch immer wieder. Es reicht eben alles noch nicht. Aber zu sagen, da passiert gar nichts, sie wollen und trauen sich nicht, muss ich ehrlich sagen, das ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Jetzt hat endlich mal eine Frau was gesagt, jetzt fragt er die Herren. Hä? Das ist das Problem. Warum sollen denn jetzt noch die Herren was sagen? Die Herren. Vielleicht bin ich die nächste Chefredakteurin. So. Nein, das war ein Spaß. Leute, das war ein Witz. Ne? Nicht, dass das, hier muss man ja aufpassen, was man sagt. Nee, ich will das gar nicht werden, um Himmels Willen. Ich könnte es nicht machen.
Also ich würde nur bitte sagen, mit der Chefredakteurin, das gefällt mir ganz gut, das nehmen wir jetzt nicht wörtlich.
Nein, nicht mich, aber...
Aber wo wir noch einen Mangel haben, Diversität ist in Hierarchiefunktionen, ganz klar. Da ist es am schwierigsten. Vor der Kamera, auch in den, bei den Reporterinnen und Reportern wird es deutlich besser. Ja. Ich kann das nur bestätigen, was Sie gesagt haben. Es gibt immer noch diese Zuschriften. Und wir haben ja auch uns dazu entschlossen, als Sender dagegen vorzugehen, soweit wir das können, aber mit erschreckend wenig Erfolg übrigens, um Beleidigungen und rassistische Bemerkungen dort wirklich verfolgen zu können, mit einfach einer Verurteilung derjenigen, die es tun. Das schaffen wir fast nie, ja. Aber da stehen wir schon. Aber ich möchte einen Punkt noch sagen. Ich finde es toll, dass wir in der 19 Uhr jetzt auch Mitri Sirin haben. Aber er ist eben auch deshalb da, weil er einen guten Job macht. Ja,
absolut.
Ja. Und das gilt für alle, die dort arbeiten. Das ist mir ganz wichtig. Ich finde es auch eine Diskriminierung, jemanden nur wegen seinem Migrationshintergrund zu befördern. Aber es muss genügend Nachwuchs geben, dass auch dort Karrieren starten können. Und daran arbeiten wir ja. Das haben die anderen ja auch bestätigt, den Volontariaten und anderen. Ja. Also ich finde mich jetzt auch nicht feige. Nein, man kann das auch nicht konstruieren. Es müssen ausreichend Bewerberinnen und Bewerber da sein und so weiter. Das Problem ist wirklich erkannt und wird angegangen.
Aber wie gesagt, mit Luft nach oben. Da bin ich bei Ihnen. Ich bin da ganz bei Ihnen. Ich finde das auch genau richtig.
Darf ich reinreitschen? Hallo, mein Name ist Ferda Attermann, ich bin Vorsitzende der Neuen Deutschen MedienmacherInnen. Danke, Gianni, fürs Erwähnen. Genau, wir sind super dankbar für diese Daten, weil wir seit Jahren, gefühlt Jahrzehnten, damit hausieren, Medienhäusern erklären, dass sie etwas hinterherhinken. Wir verpacken das sehr freundlich und brauchen tatsächlich diese Daten, um arbeiten zu können. Was ich schade finde an dem Diskurs, den wir gerade geführt haben und sehr, wie sagt man, symbolisch, nein, typisch ist, dass es die Perspektive jetzt gerade wieder gekreist ist um die Menschen, die jetzt damit klarkommen müssen, wenn das Fernsehen divers wird. Sie haben es schon gesagt, 35% in Berlin. Tatsächlich ist es so, wenn Sie auf die unter 18-Jährigen bis 18-Jährigen gucken, sind die Mehrheitsverhältnisse zumindest in den Städten nicht mehr so, wie Sie denken. 50% plus X sind aus Einwanderfamilien. Das heißt, wenn Sie jetzt sprechen über, ja, ist das dann vielleicht abträglich für die Quote oder machen wir das trotzdem oder müssen wir sozusagen als erzieherische oder moralischen Auftrag oder aus Fairness- und Menschenrechtsgründen, ganz ehrlich, das ist super schön, wenn das Ihre Perspektive ist, aber ich würde sagen, vergessen Sie das, denken Sie einfach gerne weiterhin an Ihre Quote und wenn Sie etwas machen, was divers besetzt ist und es funktioniert nicht, dann würde ich mal behaupten, das hat zwei Gründe, entweder das Produkt war schlecht oder Ihr Marketing war schlecht, aber es kann nicht daran liegen, dass da Menschen gesessen oder gestanden haben und etwas gesagt haben, die nicht typisch so aussahen, wie die letzten Jahrzehnte. Weil, ganz ehrlich, ich bin mit der Schwarzwaldklinik groß geworden. Ich hatte auch niemand gefragt, ob ich nur weiße Menschen in der Schwarzwaldklinik sehen will. Es hat funktioniert. Man nimmt, was man kriegt. Sie haben jetzt Konkurrenz durch die Streamingdienste. Wir freuen uns alle. Die Lage muss ich nicht erzählen. So, ich will sagen, bitte versuchen Sie das als positiv und sozusagen zielorientiert zu gucken und nicht so ein bisschen als Charity, weil diese Perspektive wird uns nicht weiterhelfen und darum geht es ja auch nicht. Und natürlich gab es Widerstand. Gab es ja auch bei der ersten Frau im Sportstudio. Das würde ich einfach, also das können Sie gerne beachten. Sie können gerne die Briefredaktion, die Antwort schreiben, anpassen. Aber ansonsten würde ich das nicht weiter beachten. Und ich wollte nur sagen, Raoul Krauthausen hat es auch schon gesagt, es ist super wichtig, dass Sie, wenn Sie diese Arbeit jetzt machen, nicht mit den Leuten arbeiten, mit denen sie die letzten 30 Jahre gearbeitet haben, weil die sehen das nicht. Alles, was Raoul gerade als Beispiel genannt hat, sind genau die Punkte, die eben Menschen sehen, die sich anders damit beschäftigt haben. Und das Gleiche gilt für unsere Themen. Oh, genau, das war's.
Frau Schlesinger.
Ich habe eingangs ein Statement gemacht, das hieß zeigen, was ist, sagen, was ist, abbilden. Und dazu gehört das. Und das ist, glaube ich, das, wo wir noch nicht richtig gut sind. Auch das habe ich gesagt. Wir arbeiten uns dahin und das hat angefangen mit der Frage der Gendergerechtigkeit. Nochmal, ich habe vorhin erwähnt, was ist eigentlich mit denen dazwischen? Divers, Bundesverfassungsgericht. Bei der Gendergerechtigkeit sind wir auf gutem Wege, aber da ist auch noch Luft nach oben. Und bei allem, was Sie angesprochen haben, gebe ich Ihnen fundamental recht. Da ist noch viel Luft und es geht nicht in erster Linie darum, finden die Menschen das toll, aber wir müssen sie auch mitnehmen. Verschrecken nützt uns auch nichts. Aber darum geht es nicht in erster Linie, sondern zeigen und sagen, was ist. Es gibt Sender, und dazu gehört auch meiner, RBB. Wir haben Diversität in allen Varianten uns zum Unternehmensziel gemacht. Und danach werden auch Menschen bei uns gemessen, Erfolg gemessen. Wie gut sind sie darin? Das heißt, ich komme immer wieder mit meinem Thema, es muss auch an den entscheidenden Stellen entschieden werden. Entschieden werden, wir wollen das und weil wir es wollen, wird es auch gemacht. Und deswegen ist mir das so wichtig. Und dann haben Sie gesagt, Nachwuchs beziehungsweise junge Leute, da, ich weiß das, es sind 50% in Berlin. Ich sage Ihnen, die Electronic Media School hat Herr Krauthausen vorhin erwähnt, da sind inzwischen ganz andere Menschen, ganz andere junge Leute, die sind divers, die kommen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, sehen anders aus, denken anders und ich bin eine große Verfechterin der These, sagen, was ist, aber ein Objekt, was ich mir angucke, aus meinem Standpunkt, aufgewachsen in Deutschland, klassische Biografie, irgendwo auf dem Land in Niedersachsen. Und dann kommt jemand von außen und hat eine Migrationsfamilie, vielleicht schon zweite Generation, vielleicht guckt ganz anders auf denselben Gegenstand. Die brauchen wir auch als Reporterinnen und Reporter, aber wir brauchen sie auch als Chefs und Chefinnen. Die müssen andere Themen einkaufen und anders besetzen. Das ist die Aufgabe für die nächsten Jahre. Und wenn wir mal davon ausgehen, was in den letzten 10, 15, 20 Jahren passiert ist. Ich erzähle mal ganz kurz eine Geschichte. Ich habe gesagt, als Volontärin, ich möchte in politischen Journalismus. Und da bekam ich von einem Chef zu hören, warum denn mit ihren roten Haaren machen sie doch was mit Mode. Das wird heute nicht mehr passieren. Das wird heute nicht mehr passieren. Und das ist gut so. Da schließt sich das Eis nicht mehr, sondern wir sind da maßgebliche Schritte weiter. Und wir gehen auch in der Diversitätsfrage mit den ganzen Facetten, gehen wir auch jetzt maßgebliche Schritte weiter, so dass sich das Eis da nicht mehr schließen kann.
Also ich glaube, wir müssen hier sowieso nicht darüber diskutieren, dass Vielfalt ein absoluter Mehrwert ist und für jede Redaktion nicht die Kür, sondern Pflicht, weil man sonst einfach Perspektiven, Blickwinkel gar nicht mitbekommt. Und da gehört auch die soziale sozusagen, ich finde das immer nicht so schön, aber Herkunft her, die Migration, die sexuelle Orientierung, alles. Und eine gute Redaktion kann das abbilden, indem sie diese Menschen auch in der Redaktion hat. Weil ansonsten ist der Blick ja doch wieder vom Helikopter und nicht aus dem echten Leben heraus. Frau Professor Prommer.
Ich wollte nur eine kleine Fußnote anmerken, dass wir schon versucht haben, divers zu zählen. Das waren 9 Fälle im Erwachsenenfernsehen und kommt sehr viel häufiger im Kinderfernsehen vor. Aber dann ist es die Maus und das Kikaninchen, wo, wie Sie alle wissen, die kein Geschlecht haben. Also wir haben uns bemüht, aber es ist nicht erkennbar oder sehr selten im Fernsehen.
Okay, dann
wundert man sich auch, ne?
Ich glaube, dann bin ich jetzt dran, oder?
Wo ist denn ich?
Da.
Da, ja.
Okay, Entschuldigung. Mein Name ist Silke Burmester und ich habe mit anderen Frauen zusammen eine Online-Plattform gegründet, Paliflux, für die Sichtbarkeit von Frauen ab 47. Und von dem Hintergrund bin ich jetzt hier und finde das Thema ganz, ganz spannend, zumal auch das Thema Alter ja mit erhoben wurde bei den Zahlen. Und seitdem Sie hier sitzen, ist das Wort bei aller Diversität und allen Aspekten Alter nicht einmal gefallen. Und wir sind in einer sehr schnell alternden und überalternden Gesellschaft. Und ich glaube, damit das mit dem Zusammenhalt klappt, brauchen wir ganz dringend andere Altersbilder, also ein anderes Bild auch von Alter. Wie gesagt, es geht ums Zusammensein und wir altern ja jetzt auch anders als die Generationen davor und sind viel wilder und aufregender und ich weiß nicht was. Und was ganz wichtig ist, und jetzt komme ich zu den Frauen, und ich kenne ja die Zahlen von Frau Prommer und die sehen nicht toll aus. Und auch wenn sich in der Fiktion ein bisschen was getan hat, in der Information sind die katastrophal und in der non-fiktionalen Unterhaltung heißt es. So, und der Punkt, also Appellebene, weil wie gesagt, über Alter wurde nicht gesprochen, bitte das Alter nicht zu vergessen. Und wir Frauen, wir wollen andere Frauengeschichten mit anderen Frauen, die nicht backen und kochen und irgendwie oder immer ihrem Ehemann an der Krawatte zuppeln, damit er in die Welt rausgehen kann. Wir wollen andere Geschichten erzählt haben von uns Frauen, die wir jetzt altern und älter werden. Und wie gesagt, ich habe jetzt keine Frage, ich habe nur eine riesige Appellebene, weil sonst wird es echt langweilig bei Ihnen in den Sendern.
Ja, wäre vielleicht für euch du, was, oder?
Ja, vielen Dank auch für diesen letzten Beitrag. Herzlichen Dank. Ich glaube, Alter ist tatsächlich ein spannendes Thema und alle anderen davor waren unglaublich bereichernd. Ich wollte einfach gerne nochmal auch mitnehmen und das bestätigt wissen von euch. Ich habe gehört, damit eben hinter dem Eisbrecher das Eis nicht wieder zugeht, ist es wichtig, dass wir im Gespräch bleiben. Und für mich nehme ich da mit, ich weiß nicht, Elli, ob du das auch so gelesen hast, dass wir auch mit diesen Untersuchungen dranbleiben in einer bestimmten Schlagzahl, über die wir natürlich noch reden. Ich nehme mit, dass das ZDF eine Quote einführt.
Und eine Chefredakteurin.
Und eine Chefredakteurin. Und du Chefredakteurin wirst, das habe ich
nee, auch das nicht. Nur eine Chefredakteurin, das reicht schon.
Nein, also ich glaube auch, weil hier das Thema Quote noch mal so kritisch tatsächlich im Raum stand, ich glaube, es gibt ein sehr spannendes Tool, das ist die Selbstverpflichtung. Man hat das gesehen bei den Filmhochschulen, die sich eine Selbstverpflichtung gegeben hat, 15 Punkte, die wirklich sehr deutlich nach vorne weisen. Man hat gesehen, dass die UFA vor einem Jahr da als erste deutsche Produktionsfirma mit sehr weitreichenden Selbstverpflichtungen, glaube ich, eine wirkliche Veränderung in ihren Produktionen und auch hinter der Kamera nicht nur beabsichtigt, sondern durchzieht. Und ich wäre vielleicht nicht ganz so skeptisch wie jetzt die Filmförderung noch in Deutschland, was Verpflichtungen oder Quotierungen angeht. Schweden macht uns das vor, dass das sehr, sehr erfolgreich gehen kann. Und ich finde, genau die Zahl im Hinblick auf Fiktion, nämlich gerade, dass die Fiktion, weil das ist ja immer das Argument gewesen, wenn wir dann vorgeben, da müssen so und so viele Frauen, so und so ein Alter oder so und so divers besetzt, dann leidet sozusagen die Kunst. Ja, dann leidet die Kunst, dann ist das Produkt nicht mehr frei. Und gerade in diesem Bereich, in dem eigentlich die größte Freiheit ja ist, ist es gelungen, in dieser relativ kurzen Zeit doch zu einer großen Veränderung, ohne dass das Programm, finde ich, künstlerisch deutlich gelitten hat. Also ich glaube, es geht. Es geht um den Willen. Und ich glaube, wir sehen ja im Moment auch im Parlament eigentlich eine sehr traurige Entwicklung. Es sind zwar 1-2% mehr als letztes, in der letzten Legislaturperiode. Wir sind, glaube ich, bei 33% Frauen, die sozusagen uns vertreten. Und ich glaube, dass man da ohne eine gewisse Selbstverpflichtung oder Quotierung leider nicht vorankommt. Also ich wollte einfach dafür nochmal eine Lanze brechen. Eine Selbstverpflichtung ist vielleicht nicht so schlimm. Vielleicht.
Aber dann vielleicht so als Schlussrunde frage ich das jetzt nochmal ernsthaft ab. Ich nehme das jetzt als Auftrag von Maria. Herr Papst, wie sieht es da aus? Selbstverpflichtung oder Quote?
Selbstverpflichtung. Weil das unser Selbstverständnis ist. Und meine Kollegin Frau Wissel ist gar nicht zu Wort gekommen, unglücklicherweise, weil die könnte uns viel erzählen, was wir in den Prozessen schon gemacht haben innerhalb von ProSieben, was wir in der oftmals zitierten mittleren Management-Ebene tun, damit die Normalität das Normale wird, damit man vielleicht in einem Jahr nicht mehr kritisiert und sagt, wir stellen hier eine bestimmte Gruppe ins Rampenlicht und das passt dann auch wieder nicht. Und von daher, nein, für uns ist das keine Quotensache, das ist Selbstverständnis.
Ich bin Mitglied bei ProQuote, was soll ich dazu sagen? Ich halte die Quote grundsätzlich für eine ganz gute Einrichtung, die nichts anderes ist als eine Krücke, die eine Beschleunigung des Gehens ermöglicht und irgendwann ist es nicht mehr nötig, dann legt man die Krücke weg. Für den Sender bei uns gilt eine Selbstverpflichtung. Wir haben knapp 49,4% weibliche Mitarbeitende. Die Führungsebene ist bei 49,7% entstanden. Nicht nur bei mir, wahrlich. Meine Vorgängerin hat das maßgeblich angelegt. Wir haben es weiter nach oben getrieben. Also wir sind angefangen, habe ich glaube, bei 41. Wir sind jetzt bei 49%. Das ist eine Form von Selbstverpflichtung, aber auch von Druck, muss man auch sagen. Ich habe da mehrfach drüber geredet und gesagt, das ist auch eine Ansage, die man machen kann. Ich will, dass hier Frauen maßgeblich beteiligt sind an den Führungsstrukturen. Und es geht.
Also ich bin für eine Selbstverpflichtung. Das hat sehr gut funktioniert, zum Beispiel bei der Gleichstellung von Männern und Frauen in Führungspositionen. Das hatte ich erwähnt. Wir sind jetzt über 40%, werden durch den Technikbereich noch etwas runtergezogen bei Ingenieurinnen. Aber da sind wir nicht die Einzigen. Und wir werden den RBB irgendwann noch einholen mit diesem Instrument. Ja, das zeichnet sich ab. In den Redaktionen ist die Gleichberechtigung erreicht, auch in den Führungspositionen. Fiction, 3 Hauptabteilungen, 2 werden von Frauen geführt. Also da hat sich was getan. Ich will aber die Gleichstellung, Diversität nicht jetzt den Frauen zuordnen. Das müssen alle schon mitmachen. In den Bereichen, die wir hier diskutiert haben, haben wir auch Selbstverpflichtungen. Die Fiction-Abteilung hat sich verpflichtet, das zu ändern. In allen Bereichen, die thematisiert worden sind. Und ich glaube, das ist ein vernünftiger Prozess, der auch funktioniert. Und bei der nächsten Untersuchung sehen wir uns wieder dann, also mit der Wirklichkeit. Ja.
Wir haben eine Selbstverpflichtung bezüglich der weiblichen Führungskräfte bis 2024, glaube ich, wo wir auf sehr gutem Weg sind. Die Zahlen sind im Rahmen dessen, was die Kolleginnen und Kollegen erwähnt haben. Im Übrigen auch für CO2-Neutralität. Auch das gehört natürlich zu einem nachhaltigen Wirtschaften dazu. Und wenn ich bei 2 Dingen eigentlich keine Sorge habe, ist, ich nehme uns bei RTL Deutschland überhaupt gar kein bisschen als verängstigt war. Das kam ja in einer Frage vor. Gar nicht, überhaupt nicht. Und ich habe auch überhaupt nicht den Eindruck, dass die mittlere Management-Ebene, die Entscheidungsebene in irgendeiner Weise gedrückt werden müsse von uns in diese Richtung. Gar nicht. Also Hauke Bartel zum Beispiel, unser Fiction-Chef, sitzt hier, könnte das wunderbar ausführen, ob bei seinen Redakteurinnen und Redakteuren er den Eindruck hat, dass da Beharrungskräfte sind bei der Besetzung, bei der Regie, bei den Autorinnen zum Beispiel, würde ich überhaupt nicht aus meiner Perspektive so wahrnehmen. Ganz im Gegenteil, da tut auch sich im Unternehmen sehr viel und letztendlich sind die beiden Dinge kommunizierende Röhren. Ja, was wir nach außen zeigen und die Art und Weise, wie wir intern miteinander arbeiten. So. Also insoweit glaube ich, dass wir in 3 Jahren, 4 Jahren, wann auch immer die nächste Studie ist, ohne dem vorgreifen zu wollen, da gute Ergebnisse sehen werden.
Dann vielen Dank an diese Runde. Eva, magst du vielleicht...
Ja, mir wurde gerade gesagt, ich soll die Frage doch einmal noch mit hier reinfragen. Frau Wille, wie stehen Sie zur Quote?
Ich habe mich schon geoutet. Ich bin absoluter Fan von 50-50-Challenge, von diesem Modell. Und das werden wir im Haus konsequent weiterentwickeln, nachdem wir richtig gute Erfahrungen mit meinen einzelnen Redaktionen gemacht haben. Also, besondere Art von Quote, breit, aber genau in die Richtung.
Das ist auf jeden Fall auch interessant, dass die beiden Frauen, die bisher geantwortet haben, dafür waren und die Herren dagegen. Wir hatten es
eben schon. Der Henning. Ich kann es unterstreichen, was Henning gesagt hat und eben, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Es geht darum, dass gewisse Menschen auf Entscheidungspositionen das wirklich aufrichtig wollen. Freudvoll wollen und dann wird es sich verändern. Und deshalb glaube ich, dass eine Selbstverpflichtung, eine Kommunikation, eine Philosophie im Unternehmen wichtig ist, um diese Ziele zu erreichen.
Ja, also wenn man über die Quote spricht, da muss man natürlich auch überlegen, wie die dann ausgestaltet wird. Und bei der Förderung ist es ja natürlich so, wir können über das entscheiden, was eingereicht wird. Es ist ja nicht so, dass wir jemanden einstellen oder einen Auftrag vergeben, so und so viel Prozent machen jetzt dies und das, sondern wir entscheiden über das, was eingereicht wird. Da können wir motivieren und also motivieren, das, und das tun wir natürlich auch auf allen Ebenen und werden das natürlich auch noch weiter ausbauen, dass Mut gemacht wird, diverse Geschichten zu erzählen. Und ich greife das auch gerne auf, das finden das auch, kann das nur unterstreichen, dass interessantere Frauengeschichten erzählt werden, auch von älteren Frauen, gar keine Frage. Aber eine Ausgestaltung der Quote muss man sich anschauen. Wir sind ja noch nicht am Ende des Prozesses. Ja, also wie das dann mit dem Förderkonzept kompatibel ist, gehen wir offen an.
Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Also ich glaube, wenn man Auftraggeberin ist, dann ist die Frage nach der Quote eine andere, weil man das Ziel selbst in der Hand hat. Wir sind Auswählende. Ich glaube, die Gremien, und da kann ich, glaube ich, für alle Förderkolleginnen in Deutschland sprechen, für alle Förderinstitutionen, sind sehr bewusst mittlerweile in der Auswahl von Stoffen von Frauen mit. Und im Übrigen möchte ich noch einmal dieses Forum nutzen, zu sagen, ich hasse den Ausdruck starke und tolle Frauen. Ich finde, erst wenn Frauen genauso fehlerbehaftet, langweilig und auch mal einen schlechten Tag haben, wie Männer sein können, erst dann kommen wir der Gleichberechtigung einen entscheidenden Schritt näher. Also ich finde, es können Themen mit Frauen sein, die müssen nicht toll und die müssen auch nicht mega interessant sein. Jede Geschichte sollte interessant sein. Aber genau, das ist mir nochmal ein Anliegen. Aber um Ihre Frage zu beantworten, wir sind, glaube ich, als Förderinstitution nicht diejenigen, die auf Quote pochen, aber die Quote stärker ermöglichen sollten. Und wir haben festgestellt, das ist mir noch ein wichtiges Anliegen, dass wenn man die Zahl der Beantragenden, die liegt bei uns etwa, wenn es Projekte mit Regisseurinnen sind, bei etwa 30%, also schon im Antragsvolumen ist es weniger als die der Männer. Das ändert sich gerade zugunsten der Frauen. Aber was noch entscheidender ist, dass die Projekte mit größeren Budgets, wir haben das bei uns mal für Herstellungskosten, Kinofilm ab 3 Millionen, das ist nicht riesig, aber das ist schon deutlich oberhalb der Selbstausbeutung. Wenn man von 3 Millionen ausgeht, dass da die Quote von Frauen extrem schlecht war. Also Sie finden Frauenfilme, klassischerweise haben so ein Budget von 1,2 Millionen Euro und sind Nische Arthouse. Große Actionfilme, das ändert sich gerade, Theresa von Elz und so weiter, junge Regisseurinnen, die auch mal einen dollen Pferdefilm machen. Das hat es früher nicht gegeben, ja. Das, man lacht, aber ist es wirklich, früher hat es praktisch kaum Actionfilme von Frauen gegeben, keine großen Komödien. Das ist ein Prozess, den wir alle sehr positiv begleiten. Und ich hoffe, dass wir in 4 Jahren nicht mehr über Quote sprechen müssen. Jedenfalls nicht für Frauen.
Entschuldigung. Dann sagen wir an dieser Stelle, bevor Maria als Gastgeberin das Schlusswort hat, vielen Dank für diese...
Entschuldigung, wir haben noch
Entschuldigung.
Eine, ganz kurz eine Meldung, die leider...
Ich habe nur leider meine Lesebrille und nicht die Fernguckbrille
mit. Ich fasse mich auch ganz kurz. Mein Name ist Barbara Rohm, Culture Change Hub. Ich bin Mitbegründerin ProQuote Regie, ProQuote Film, habe die Themis Vertrauensstelle mit aufgebaut. Und ich würde mal eine Lanze dafür brechen, dass wir auch mal uns... Wir reden so viel über Stereotype und wir müssen auch mal die Narrative angucken, die wir immer wieder so einfach erzählen. Das eine Narrativ ist die Quote als Krücke, die Quote als Einschränkung für die Freiheit. Es ist aber genau andersrum. Die Quote, die eröffnet einfach, dass wir den Blick auf den ganzen Pool der Talente werfen und nicht nur auf die Hälfte, auf den männlichen Teil. Und damit werden wir die Qualität steigern. Also Quote ist keine Krücke, Quote sorgt für viel mehr Qualität. Und das andere ist, wenn wir sagen, wir müssen das zeigen, was ist. Wir müssen quasi mit der Diversität auch unsere Gesellschaft abbilden. Es geht aber auch noch um was ganz anderes, nämlich, dass wir einen riesigen erzählerischen Schatz momentan ausschließen, dass wir Erfahrungen ausschließen, die so wertvoll sind. Und genau deshalb gucken ja Menschen Fernsehen oder gucken Filme, weil sie teilhaben wollen an diesen Erfahrungen von anderen Menschen. Also auch das ist ein Narrativ, wofür ich mal werben würde, dass wir das anders betrachten. Und dann, Frau Nihus, finde ich das auch gut, dass Sie jetzt noch über das Geld gesprochen haben, weil natürlich geht es auch ums Geld. Und wenn wir all diese Menschen ausschließen, dann schließen wir auch aus, dass sie in dieser Branche Fuß fassen können und dass sie hier Geld verdienen für ihren Lebensunterhalt. Und das Gleiche auch bei der Förderung. Frau Prommer hat ja auch das erforscht. Produzenten haben in Deutschland die Hälfte der Budgets ihrer männlichen Kollegen zur Verfügung. Und das ist ein Riesenskandal. Also es geht nicht darum, dass Menschen in Führungspositionen, die sehr homogen sind, sagen, wir müssen irgendwie uns sensibilisieren, dass die anderen teilhaben, sondern diese Menschen müssen in die Entscheidungspositionen, weil dann passiert das auch automatisch. Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen angegriffen.
Vielen Dank.
Ja, ein Haufen viele freudvolle Manager, Managerinnen auf jeden Fall.
Aber ich glaube, wenn man das nochmal zusammenfassen kann, kann man sagen, sind einige Dinge auf den Weg gebracht worden, auch auf einen guten Weg, aber und laufen auch ganz gut, aber es gibt noch genug Dinge, die nicht gut laufen. Das sehen wir im fiktionalen, aber auch im non-fiktionalen Bereich. Wir sehen es auch in Talkshows, in anderen Diskussionen. Wir haben es in den letzten Wochen und Monaten erlebt, dass Rassismus, Sexismus, Menschenfeindlichkeit sogar noch gefördert wurde in Diskussionen, bei Diskussionen. Das kann passieren, leider. Und das Gute wäre, wenn man eben aus diesen Fehlern lernt und sich diesen Fehler abtrainiert und ihn dann nicht auch noch wiederholt. Und wenn wir vielleicht dazu kommen, dass wir dann nicht mehr sagen, da müssen wir sensibler werden. Das hat überhaupt nichts mit Sensibilität zu tun, sondern mit Menschenrechten, mit Menschenwürde und einfach dem Selbstverständnis daraus, dass wir alle das gleiche Recht auf Sichtbarkeit haben und auch das Recht haben, wahrgenommen zu werden. Und natürlich geht es nach Qualität. Aber ich glaube, wir haben ein Land voll mit tollen Menschen, die genug Potenzial, wenn man das so nennen will, mitbringen. Und die muss man einfach sehen und dann sichtbar machen.
Ja, von daher danke, dass Sie das heute mit uns diskutiert haben. Vor allem aber auch danke an die sehr wertvollen, wie ich finde, Inputs, die jetzt aus dem Publikum gekommen sind. Weil das sind genau die Vorschläge, Maßnahmen, Hinweise, die wir in 4 Jahren oder wer weiß wie lange, wieder hinterfragen werden. Wir werden wieder die Frage nach der Quote stellen. Wir werden wieder die Frage, finde ich sehr wichtig, nach der Ausbildung stellen und gucken, ob dann diese Balken sich endlich angleichen, auch in den Bereichen, die jetzt noch so eine starke Diskrepanz gezeigt haben.
Also vielen Dank von uns beiden. Und wie gesagt, die Gastgeberin Maria hat natürlich das Schlusswort.
Nee, Gastgeber sind wir ja alle zusammen. Und ich glaube, nochmal kann man betonen, wie mutig und großartig ist das von den Partnern, weil die Fragen, die kommen und die Probleme, die auf dem Tisch liegen, ja nicht alle sofort und leicht zu beseitigen sind und waren. Und dass sie sich dem stellen, finde ich wirklich absolut großartig. Dafür wirklich gebührt ihnen mein ganzer Respekt und Dank. Und ich finde, die Beiträge waren sehr, sehr hilfreich heute, dass wir eben nicht über Behinderung, nicht über sexuelle Orientierung, sondern oder auch Alter, also all diese Themen, sondern dass wir diese Menschen auch als Macher und hinter der Kamera und vor der Kamera brauchen. Ich glaube, das ist auch nochmal sehr, sehr deutlich und klar geworden. Deshalb bin ich auch für die ganzen Wortbeiträge wirklich sehr, sehr dankbar. Und ich freue mich, dass wir dranbleiben wollen und werden. Ich will noch eine ganz kleine Bemerkung zur Quote, weil das ja auch ganz kurz, ich glaube, von Ihnen, Herr Bellot, gesagt wurde, ja, das ist ja auch blöd für eine Frau, weil das gilt auch für viele Frauen, die empfinden das genauso, wie Sie gesagt haben, wenn sie dann eine Quotenfrau ist und nur da ist, weil sie eine Quote aufgrund der Quote da ist. Ich weiß, dass viele Frauen deshalb zurückschrecken, auch vor der Quote. Ich kann nur sagen, erinnern Sie sich an das Bild von Kamala Harris und den 50 Vice Presidents vor ihr. Und ich kann Ihnen versprechen, diese 50 Vice Presidents vor ihr sind nicht alle dort, weil sie die Besseren waren gegenüber einer Frau, sondern weil es das, was es über Jahrhunderte, Jahrtausende gegeben hat, eine implizite Männerquote von 100% gab und die sich aufweicht, und zwar nur, wenn wir möglicherweise in bestimmten Bereichen eine Quote dagegen stellen. Wir kommen aus einer 100%igen Männerquote. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, wenn wir darüber reden, ob man vielleicht eine Quote für Frauen oder für andere Diversitätsmerkmale einführen will. Deshalb seien Sie da weniger gehemmt, wenn es um die Quote geht. Das wäre mein Plädoyer. Und ich freue mich wirklich sehr über diesen partnerschaftlichen Verbund hier. Ich freue mich über das rege Interesse und hoffe, wir sehen uns in dieser Runde bald wieder. In diesem Sinne, schönen Tag noch. Tschüss.